How to Make It, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur 17. Episode von How to Make It. In der heutigen Folge geht es um das extrem spannende Thema User-Centric Payment System. Das ist ein neues Abrechnungsmodell, mit dem man Streaming deutlich fairer und transparenter machen kann. Gerade für kleinere Musiker ist das extrem interessant. Hierfür habe ich die große Ehre, mit Richard Wernicke, dem Head of Content von Deezer, über das Thema zu reden. Deezer ist hier nämlich der absolute Vorreiter, aber mehr dazu gleich. Dich erwarten also super interessante Einblicke in ein extrem spannendes Thema. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Es ist mir eine große Ehre, euch meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Er ist Head of Content bei Deezer und betreut dort alle redaktionellen Inhalte von Musik über Podcasts bis hin zu Hörbüchern, kümmert sich um die Beziehungen zu Major- und Indie-Labels und ist zusätzlich für innovative Künstlermarketing-Kampagnen verantwortlich. Er kann uns also einen tollen Einblick in die Arbeit bei einem Streaming-Dienst geben und heute im Speziellen auch in das Thema User-Centric Payment System. Also vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen, Richard Wernicke.
Hallo Yannick, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Vielleicht, ich habe gerade schon mal so ein bisschen was angeteasert, aber vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was ist denn deine Aufgabe als Head of Content? Was ist so deine tägliche Arbeit?
Meine tägliche Arbeit ist extrem abwechslungsreich. Da freue ich mich sehr drüber, dass ich meinen Tag so gestalten kann. Er befasst sich auf der einen Seite mit Musikveröffentlichungen, mit der Zusammenarbeit mit Labels, mit Verlagen, mit Managements. Aber auch die Kuratierung dieser neuen Inhalte in Form von Playlisten bis hin zu Hörbüchern, Hörspielen und nicht zuletzt dem Buzzword der letzten Jahre, Podcasts, ob es jetzt eigene sind oder Podcasts von Drittanbietern. Die Hörer erwarten bei einem Streaming-Service einfach, dass Podcasts im Angebot mit dabei sind.
Klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Alltag. Ich will auch gar nicht zu lang drum herum reden. Heute soll es ja hauptsächlich um das Thema User-Centric Payment System gehen. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, ganz grob, wie denn die momentane Abrechnung bei Streaming-Diensten funktioniert und was im Gegensatz dazu dann UCPS bzw. User-Centric Payment System eigentlich genau ist.
Man würde sich wundern, wie viele Künstler und aber auch Menschen, die bei Labels arbeiten und mit Künstlern zusammenarbeiten, nicht wissen, wie das aktuelle Streaming-Abrechnungsmodell funktioniert. Mhm. Es ist so, dass die Streams bei allen Services nach Marktanteil abgerechnet werden, und zwar nach Marktanteil der Streams, die sie generieren. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal vernünftig an. Das hat auch die letzten über 10 Jahre funktioniert. Aber diese Betrachtung der Anzahl der Streams führt zu Verzerrungen, die jetzt seit einigen Jahren aufgefallen sind und um die wir uns kümmern. Was aktuell nämlich der Fall ist, ist, dass, und das wissen die Nutzer und die Nutzer eines Streaming-Services häufig nicht, ist, dass sie mit ihrer Abo-Gebühr nicht unbedingt die Künstler unterstützen, die sie hören, sondern vor allem die Künstler unterstützen, die sie nicht hören, zum allergrößten Teil. Und genau das wollen wir mit dem User-Centric Payment System ändern. Das User-Centric Payment System konzentriert sich nämlich genau auf die einzelnen Nutzer. Das heißt, wenn ein Nutzer beispielsweise nur einen einzigen Lieblingskünstler in einem Abrechnungszeitraum, sprich einem Monat, hört, geht die gesamte Abo-Gebühr, die wir oder die der Rechteinhaber ausschüttet, eben an diesen einen Künstler und nicht in den sogenannten Pool, der dann über das Marktanteilmodell ausgeschüttet wird. Es ist also so, die Verbindung zwischen Nutzer und Künstler ist wiederhergestellt, so wie es früher im physischen Bereich der Fall war, so wie es im Download-Bereich auch noch der Fall war. Ich kaufe etwas und unterstütze damit den Künstler. Das ist aktuell verloren gegangen. Und was können wir über User-Centric Payment wieder herstellen?
Dieser hat ja zu dem UCPS ein Pilotprojekt jetzt gestartet. Was hat es denn damit genau auf sich und was wollt ihr letztendlich damit erreichen?
Uns geht es in erster Linie um ein nachhaltiges Ökosystem. Wir wollen, dass Künstler, die bisher vom Streaming-Boom noch nicht so stark profitiert haben, in die Situation versetzt werden, stärker am Markt wieder zu partizipieren. Seit 2018 laufen die Geräte und wir kalkulieren seitdem parallel, wie sich die Lizenzabrechnung unter UCPS verändern würden. Ja, welche Genres würden profitieren, welche Genres würden auch etwas verlieren. Man kann nur umverteilen, wenn alle Marktteilnehmer mit diesem System einverstanden sind. Grundsätzlich aber geht es um ein nachhaltigeres und vor allen Dingen faireres System, weil aktuell, wie eingangs erwähnt, kommt es zu verschiedenen Verwerfungen und Konzentrationen an einem Ende des Marktes, was dann wiederum am anderen Ende des Marktes fehlt.
Was würde sich denn dann speziell für Musiker, aber auch eben für die Nutzer verändern? Du meintest jetzt gerade, dass manche vielleicht eher die Gewinner sozusagen sind, manche vielleicht sogar ein bisschen verlieren und dass es für die Nutzer natürlich dann auch fairer ist, weil ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich mag Ed Sheeran nicht oder so, bezahle aber trotzdem, weil er einfach einen großen Anteil der Streams hat, trotzdem sein Einkommen letztendlich mit. Was würde sich für Musiker, aber auch für Nutzer denn ändern?
Grundsätzlich macht es, wie eben erwähnt, macht es die Verbindung zwischen Künstler und Nutzer überhaupt wieder deutlich. Also das heißt, Nutzer unterstützt mit seinem Musikkonsum den Künstler wieder quasi direkt, so wie es früher der Fall war. Auf der anderen Seite würden aber auch Genres profitieren, die vom Boom bisher nicht so viel mitbekommen haben. In allererster Linie ist es beispielsweise das Genre Schlager. Schlager deswegen, weil die Nutzungsgewohnheiten der Schlagerhörer ganz anders sind als beispielsweise die der Deutschrap-Hörer. Die Schlagerhörer, davon gibt es eine ganze Menge, die hören aber nicht so intensiv. Die hören vielleicht nur am Feierabend oder nur am Wochenende, zahlen aber trotzdem ihre 9,99 € für das Abo. Das heißt, es würde sozusagen innerhalb des Musikspektrums zu gewissen Verschiebungen kommen. Aber man muss auch sagen, es ist eine Momentaufnahme. Das aktuelle Musikgeschehen, die aktuell angebotenen Titel sind ja genau geradezu maßgeschneidert für eine Streaming-Umgebung. Die Titel werden immer kürzer. Bei den Titeln fallen häufiger die Intros weg. Man startet quasi schon direkt mit dem Refrain, um den Hörer bei der Stange zu halten, um den Hörer auf jeden Fall über die Schwelle der 30 Sekunden zu bringen, ab denen dann ein Stream überhaupt zählt. Ja, das heißt also, das wäre so die Momentaufnahme, wo man sagt, okay, da käme es zu Verschiebungen, aber ich glaube, langfristig ist es auch, also spielt da auch so eine kulturelle Entwicklung mit rein, dass es sich einfach auch wieder lohnt, in andere Stücke, auch längere Stücke zu investieren.
Es ist ja in letzter Zeit immer wieder durch die Medien auch gegangen, Streaming, Manipulation etc. Würde hier UCPS auch helfen?
Absolut. UCPS ist ein Mechanismus, der Streaming-Betrug zwar nicht verhindert, aber zumindest finanziell und monetär unattraktiv macht. Und zwar ist es so, dass man aktuell mit einem Fake-Artist oder aber auch mit einem Fake-Account Streams und Gelder somit generieren kann, die größer sind als die Abogebühr, die man einzahlt. Das lädt natürlich zu Missbrauch geradezu ein und es ist gar nicht mal so einfach. Wir haben ziemlich gute Tools dabei am Start, um das zu entdecken, aber es ist gar nicht so einfach, wirklich jeden Fake-Artist, jeden Fake-Account wirklich rauszufischen. Die Bots, die irgendwo bezahlt und eingeschaltet werden, um dann halt diese Masse von Streams zu generieren. Unter User-Centric Payment wäre es so, weil wir ja den Nutzer betrachten und nicht die Anzahl der Streams, dass du mit diesem Fake-Account oder mit diesem betrügerischen Account nur so viel Geld generieren kannst, wie du auch eingezahlt hast. Du bekommst nie mehr als, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen, als die 10 € raus, die du eingezahlt hast. Das ist aktuell noch anders und das, wie gesagt, lädt zu Missbrauch ein. Da gibt es die dollsten Blüten, die also Musik, die daraufhin komponiert wird, alle Stücke 34 Sekunden lang. Solche Alben laufen dann manchmal in Dauerschleife und versuchen dann eben auf betrügerische Art und Weise Streams zu generieren. Da sitzt niemand, der das wirklich hört. Natursounds. Wunderbar, brauche ich auch gerne oder nehme ich auch gerne zum Einschlafen. Wenn du das aber in einer betrügerischen Absicht verwendest, um damit Gelder zu generieren, nimmst du damit echten, lebenden Künstlern Lizenzen weg. Und das kann nicht sein. Wir haben Systeme, um das zu überprüfen, um die Charts, die generiert werden, davon zu bereinigen, diese Fake Artists dann auch aus der Lizenzabrechnung rauszunehmen. Aber grundsätzlich finde ich es noch mal viel interessanter, wenn wir zumindest den finanziellen Anreiz des Betruges mit User-Centric Payment damit trockenlegen und das Thema dann damit zumindest vorerst beenden.
Okay. Blöde Frage, aber wieso ist denn dieser bei dem Thema scheinbar alleine unter allen anderen Streamingdiensten? Also ich habe jetzt nur von euch als Vorreiter zu dem Thema gehört und alle anderen, weiß ich nicht, ob die das ablehnen oder sich da bedeckt halten. Warum seid ihr da scheinbar alleine?
Es hat was mit dem Fokus zu tun. Ich glaube, jeder Streaming-Service bespielt eine andere Fläche. Die einen kümmern sich stärker um das Thema Podcasts und stellen das ganz weit nach vorne. Wir haben uns, weil wir die technische Möglichkeit gesehen haben, vor 3 Jahren uns dazu entschlossen, diesem Thema nachzugehen, sind dabei, das in Frankreich sehr stark zu promoten, sowohl dort bei den Künstlern und Labels, aber auch zum Beispiel bei der Politik. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Und ich weiß aber von den anderen Streaming-Services, dass die natürlich sehr genau beobachten, was da passiert, weil die von ihren Künstlern eben auch danach gefragt werden, wie sieht's denn aus? Genauso wie die Gespräche, die wir mit den Labels geführt haben, eigentlich auch alle sehr, 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 sehr positiv sind. Langfristig kann es sowieso nur darum gehen, dass das ganze System über alle DSPs, über alle Services hinweg umgestellt wird. Es macht relativ wenig Sinn, wenn das ein einzelner Streaming-Service alleine umsetzt.
Mhm. Gibt's auch Gegenwind irgendwie von großen Playern, gerade vielleicht von irgendwelchen größeren Labels oder sowas, die entsprechend vielleicht am Anfang zumindest erstmal die in Anführungszeichen Verlierer wären, weil ihnen vielleicht ein bisschen Einnahmen wegbrechen würden? Oder seid ihr da mit offenen Armen mehr oder weniger empfangen worden?
Was ich sagen kann, ist, dass für alle Player, ob groß oder klein, das System absolut nachvollziehbar ist und auch, wie ich hörte, von einigen Geschäftsführern auch als sehr sympathisch erachtet wird. Das finde ich ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Wirklich harten Gegenwind oder Fragen, die wir nicht quasi positiv beantworten konnten, haben wir bisher noch nicht gehabt. Also grundsätzlich stehen eigentlich die Ampeln auf grün.
Sehr gut. Wie müsste es denn jetzt speziell weitergehen, beziehungsweise was müsste passieren, dass so ein Modell eben flächendeckend, wie du sagst, nicht nur bei euch, sondern über alle Anbieter hinweg ausgerollt werden könnte?
Gut, für die anderen Anbieter kann ich nicht sprechen, aber was grundsätzlich bei uns passieren muss, ist, dass natürlich die Verträge mit jedem einzelnen Marktteilnehmer, mit jedem einzelnen Label und aber auch Verlag und Aggregator dann abgestimmt und umgestellt werden müssten. Da gibt es einen kleineren administrativen Aufwand, genauso wie es, ne, also die in der Abrechnung auch da es einen kleineren Aufwand gibt, der ist aber vergleichsweise dann doch gering oder ich will schon fast sagen trivial. Es hört sich da größer an, als es in Wahrheit ist. Dieses System funktioniert nur, wenn alle Marktteilnehmer mitspielen, weil ich natürlich nur umverteilen kann von oben nach unten oder von hinten nach vorne, wenn auch jeder Marktteilnehmer dann mit dabei ist. Mhm. Es kann also nicht angehen, dass dann einer ausschert und sagt, ich möchte es aber anders haben. Ja, das ist genau jetzt die Arbeit, die vor uns liegt, mit den Rechteinhabern zu sprechen, die dazu zu gewinnen, sodass die dann bei ihren Leuten, bei ihren Vorgesetzten das in Deutschland und oder Frankreich zum Testcase machen.
Wie geht's denn mit dem Projekt jetzt gerade bei euch in Zukunft weiter? Und vielleicht auch die Frage, wie stehen eventuell die Chancen, dass so ein Payment-System wirklich implementiert wird? Hast du da eine Daten oder vielleicht einfach eine persönliche Meinung dazu?
Ich hab ein Bauchgefühl, würde ich sagen. Und das ist durchweg positiv. Es ist, nachdem man sich jetzt in den letzten Jahren an Streaming gewöhnt hat und es auch die größte Einnahmequelle der Musikbranche oder der Tonträgerbranche geworden ist, ist es natürlich schwer, solche Revolutionen anzuzetteln. Auf der anderen Seite ist die Unterstützung aus weiten Teilen der Musikbranche, ob das Kreative sind oder ob es auch Rechteinhaber sind, die ist da. Jetzt geht es wirklich um den administrativen Part und ich hoffe, dass wir das Thema in 2021 dann hier in Deutschland umsetzen.
Perfekt. Gibt es vielleicht irgendwas, was speziell Musiker, also hier die Zuhörer, tun können, um dieses Projekt zu unterstützen und vielleicht gemeinsam irgendwie was zu bewegen?
Letztlich passiert genau das schon, dass die Musiker und deren Vertreter, die Manager, schon selber ihre Labels darauf ansprechen und sagen, wie sähe meine Abrechnung unter User-Centric Payment aus? Wir stellen den Rechteinhabern sprich Plattenfirmen und Verlegern, diese Daten, die Rohdaten zur Verfügung, sodass die auch mal selber schauen können, was wäre denn beispielsweise im Jahre 2020, auch im Jahre 2019 anders gelaufen? Hätte mein Künstler gewonnen, hätte dieses Genre gewonnen oder verloren? Wichtig dabei ist zu bemerken, die starken Genres, die wir haben im Streaming, sei es Pop, sei es Rap, aber auch Hörbücher, das werden schon die allerstärksten Genres bleiben, auch wenn es da zu einer Umverteilung kommt. Es ist nicht so, dass dann die Abrechnungswelt plötzlich völlig anders aussieht. Wie gesagt, wir reden eher von einer Umverteilung so zugunsten des sogenannten Longtails.
Mhm. Ich danke dir vielmals für die Zeit und für deine Antworten. Ich hoffe wirklich aus Musiker, aus Label, aus Musikbusiness-Sicht, dass das Ganze irgendwie den Weg in den Mainstream findet und auch umgesetzt werden kann, weil ich glaube, dass es letztendlich, wie du sagst, auf lange Sicht profitiert jeder davon, aber gerade eben auch wird Streaming dadurch für kleinere Künstler, für kleinere Labels einfach interessanter und echt. Ich glaube, es würde die Diskussion ein bisschen davon wegbewegen, es wird viel zu wenig gezahlt, hinzu, es ist tatsächlich ein faires Modell und für jeden irgendwie interessant. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank, Janik.
Das war die 17. Folge von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe, du konntest heute viel über das Thema UCPS lernen und hast Lust darauf, diese Revolution mitzugestalten. Teile den Podcast doch auch gerne mit anderen Musikern, denn dieses Thema betrifft alle von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.